Jeder spricht über Schönheit, aber fast niemand ehrlich darüber. Das wollen wir ändern. Wir stellen die Fragen, die sich sonst kaum jemand zu fragen traut und geben ehrliche Einblicke in eine Welt, über die oft nur oberflächlich gesprochen wird. Willkommen bei Aesthetic Insights, dem Podcast, der hinter die Kulissen der modernen ästhetischen Medizin blickt. Gespräche, die unter die Haut gehen, mit führenden Expertinnen und Experten des Kurzbari-Zentrums. Mein Name ist Viktoria Eineter. Schön, dass Sie heute dabei sind. Schwangerschaft verändert vieles, das Leben, aber auch den Körper. Viele Frauen befinden sich ja danach in einem leisen Konflikt zwischen Akzeptanz und Veränderungswunsch. Bruststraffung kann also viel mehr sein als nur ein operativer Eingriff. Sie ist für viele Patientinnen ein Schritt zurück zu einem vertrauten Körpergefühl. Doch bevor wir in unser heutiges Thema Mommy Makeover im Reality Check einsteigen, würde mich persönlich interessieren, wie wird man zu einem der renommiertesten Chirurgen in der Brustästhetik?
Gute Frage. Ich habe den Ausdruck renommierter Brustchirurg nicht so gern. Ich versuche das Beste zu machen, was ich kann. Um die Frage zu beantworten, wie man gut wird, indem man einfach viel macht und das mit Leidenschaft und Hingabe und immer mit dem Ziel, das perfekte Ergebnis zu erreichen, wenngleich das natürlich nicht immer funktioniert, aber man hat es immer vor Augen. Ich sage immer, wenn meine Motivation mal weg ist, dann höre ich auf zu arbeiten.
Wie hat Ihr beruflicher Werdegang ausgesehen?
Nach der Matura, kurz beim Bundesheer, dann Medizin studiert sehr schnell, weil ich unabhängig werden wollte. Dann im Turnus in Niederösterreich begonnen und dann mit viel Glück und natürlich auch Fleiß diese Ausbildungsstelle auf der plastischen Chirurgie, damals beim Rupert Koller, bekommen und sicherlich auch bedingt oder mitbedingt durch die Hilfe von meinem jetzigen Chef Rafi Kutzbari und dann dort die Ausbildung gemacht und der Rest, ja, das ist dann irgendwie Geschichte, das hat alles super gut geklappt, hat mir immer viel Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann halt gesehen, dass die Erfüllung im Spital nicht ganz liegt und habe dann die Option bekommen, dass ich hierher wechsle. Und das war ein wichtiger Schritt. Aber jeder Lebensabschnitt hat seine sinnvolle Zeit gehabt, muss ich dazu sagen. Also die Zeit im Wilhelminenspital war eine mega lustige, coole, gute Zeit, wo ich wirklich viel und schöne Sachen gemacht habe. Möchte ich nicht missen.
Wann war dann der Moment, wo Sie gewusst haben, also jetzt spezialisiere ich mich wirklich ausschließlich auf die Brustchirurgie?
Das habe ich mir nie überlegt, das hat mich erwischt. Also ich habe gewechselt, weil ich gesehen habe im Spital, ich fühle mich dort nicht mehr wohl aus diversen Gründen und bin dann eben ins Kurzbari-Zentrum gewechselt. Damals war der Dozent Kutzbari noch ganz alleine und ich war der Erste, der dazugekommen ist. Und ich habe am Anfang nur ihm assistiert und auch natürlich schon begonnen, selber Beratungen zu machen, aber es hat sich dann irgendwie die Brust als Thema für mich rauskristallisiert. Also die hat mehr mich gefunden als ich sie. Ja, und ich bin bis heute fein damit. Also das ist, mein Vater fragt mich immer, ob das nicht fad ist, immer noch Brüste zu operieren. Ich sage immer, Papa, nein, es ist jede Brust anders und es macht irrsinnig viel Spaß, vor allem, wenn man das Ergebnis nachher sieht.
Und ich kann mir vorstellen, so mancher Mann beneidet sie auch manchmal um ihren Job.
Ja, wobei das ist irgendwie eine falsche Vorstellung, glaube ich, die manche Leute da haben. Also, aber ja, gibt's durchaus.
Können Sie sich noch überhaupt bei den Jahren der Erfahrung an Ihre allererste Brust-OP erinnern?
Ich muss ein bisschen differenzieren. Also im Spital macht man, also im öffentlichen Spital macht man ja mehr rekonstruktive Eingriffe und auch Verkleinerungen ein bisschen. Aber ästhetische Brustchirurgie macht man sehr, sehr wenig, weil das sehr selten von der Krankenkasse bewilligt wird. Aber ja, ich kann mich daran erinnern. Kann mich gut erinnern. Deshalb habe ich zwar eine Operation, die ich damals mit dem Chef, mit Primarius Koller eben durchgeführt habe. Das war irrsinnig aufregend, weil es eine Patientin war mit zwei Kindern, die überhaupt keine Brust mehr hat. Also die war wirklich komplett flach, hat eine Männerbrust quasi gehabt und dadurch wurde das von der Kasse dann bewilligt. Und es war irrsinnig aufregend, weil das ein total seltener Eingriff ist im öffentlichen Spital und war eine schöne Operation damals, aber war für mich großer Hokuspokus, weil das eben so selten durchgeführt wird.
Darf ich Sie fragen, wie war dann die Reaktion der Patientin, als sie das Ergebnis das erste Mal sehen konnte?
Ich kann mich nicht erinnern. Ich aber weiß es wirklich nicht mehr. Aber die war natürlich schon mit Sicherheit, wie soll ich sagen, dort, wo sie vorher, die hat sicher nicht so eine große Brust gehabt wie nach der Operation, weil wir natürlich gesagt haben, wenn wir schon Implantate reintun, machen wir es auch ein bisschen größer. Und sie hatte ja vor den Schwangerschaften auch nicht wahnsinnig viel. Aber natürlich war das eine deutliche Veränderung, die war super zufrieden. Aber ich kann mich jetzt nicht an diesen ersten Moment, diesen Wow-Effekt, wo man den BH aufmacht, kann ich mich nicht erinnern, muss ich ehrlich zugeben.
Wie ist das für Sie, wenn eine Frau zu Ihnen in die Praxis kommt, komplett verzweifelt ist und zu Ihnen sagt, nach der Schwangerschaft, sie fühlt sich überhaupt nicht mehr wohl in ihrem Körper? Was denken Sie, kann eine Bruststraffung hier ausrichten?
Die haben ein Problem mit der Brust, also spezifisch mit der Brust, und das muss man auch verstehen, vor allem als Mann ist das wichtig, das zu verstehen. Die fühlen sich nicht mehr wohl, nicht im Körper, sondern im Körper mit der Brust, die sie haben, weil der Körper, der macht meistens gut mit. Natürlich gibt es manchmal nach Schwangerschaften Hautüberschüsse am Bauch, das ist ein anderes Thema, Bauchdeckenstraffung und so weiter, aber die fühlen sich eigentlich voll unwohl mit der Brust, die können nicht mehr ohne BH gehen, die haben einfach Scheu, Dinge anzuziehen, die sie früher getragen haben, weil die Brust dann oft halt hängt oder halt klein ist oder eine Mischung aus beiden, und die fühlen sich einfach unwohl, und da kann man natürlich schon sehr viel zurückgeben mit einer Straffung, also ein Körpergefühl wiederherstellen, aber es ist eigentlich nur die Brust im Endeffekt, also, und die sind jetzt auch nicht verzweifelt, aber die haben natürlich Probleme, sich auszuziehen vom Partner, die fühlen sich einfach nicht mehr wohl.
Aus medizinischer Sicht, können Sie uns mal grundlegend erklären, was nach der Schwangerschaft und oder der Stillzeit mit dem Brustgewebe passiert?
Ist ganz unterschiedlich, kommt auf so viele Faktoren an. Es kommt darauf an, wie geht man in eine Schwangerschaft rein, wie viel Gewicht legt man zu, nimmt man wieder ab, wie schaut die Brust vorher aus, wie ist das Gewebe, wie ist die Architektur des Gewebes, also dementsprechend ganz unterschiedlich von den Voraussetzungen zu dem, was dann in weiterer Folge entsteht. Was meistens passiert nach einer Schwangerschaft, und das hat auch einen medizinischen Ausdruck, das heißt Involutionsatrophie, das ist, dass das Brustdrüsengewebe sich ein bisschen zurückbildet, weil der hormonelle Reiz plötzlich nicht mehr da ist. Das passiert schon, und egal, ob die Brust jetzt hängt oder nicht hängt, das Vieh wird einfach ein bisschen kleiner vom Volumen und dadurch auch ein bisschen weniger fest, ein bisschen weicher. Das ist das, was üblicherweise passiert.
Was sind da die Bruststraffung betreffend die häufigsten Missverständnisse?
Da gibt es viele.
Dann fangen wir an.
Die häufigsten Missverständnisse, das, was mir am häufigsten im Alltag begegnet, ist Implantat rein und fertig. Ja, das ist, also gerade bei hängenden Brüsten, es glauben viele Patientinnen, dass ein Implantat die newtonschen Gesetze der Schwerkraft außer Kraft setzt, was natürlich genau gegenteilig ist, und dass das sozusagen eine hängende Brust wieder nach oben bringen kann, und das funktioniert natürlich nicht. Ja. Das Zweite, womit ich jeden Tag nicht zu kämpfen, vielleicht ein bisschen zu kämpfen, aber zu tun habe, sind die Narben. Ja. Wer will Narben? Also ich will keine Narben, und ich kann auch jede Frau verstehen, die sagt, ich will die Narben nicht haben, aber man muss halt verstehen, und das ist eine Grundregel in der plastischen Chirurgie, vor allem der Brustchirurgie, die Form geht vor die Narben. Das heißt, wenn die Form super ist, ich sage nicht, dass die Narben wurscht sind, aber sie sind wurscht, weil die Form super ist. Ja. Die Narben verblassen mit der Zeit, die werden relativ unauffällig. Man kann viel mit Narben machen, um die schön hinzukriegen, aber wenn die Form gut ist, dann sind die Narben nicht so wesentlich. Wenn die Form katastrophal ist und dafür keine Narben da sind, bringt das nichts. Das schaut dann trotzdem katastrophal aus.
Woran erkennt man, ob ein Ergebnis harmonisch wirkt?
Das kann sich jeder Laie anschauen. Wenn das gut ausschaut, schaut es gut aus und schaut harmonisch aus. Also da geht es vor allem um Kontur, dass die Kontur der Brust hübsch ist, dass die hübsch ausschaut, und auch eine leicht hängende Brust kann sehr, sehr hübsch sein. Aber sobald irgendwo eine Konturunregelmäßigkeit da ist oder eine unnatürliche Form der Brust, wo einfach zum Beispiel der obere Brustpol extrem betont ist, außer die Patientin wünscht sich das, dann schaut das nicht mehr harmonisch aus, weil im Prinzip liegt das im Auge des Betrachters, und die individuellen Wünsche sind da ganz unterschiedlich. Ist für mich auch total wichtig, im Gespräch zu verstehen, was will die jeweilige Frau, die vor mir sitzt? Was erwartet sich die?
Sie haben ja schon gesagt, viele stellen sich eine Bruststraffung vereinfacht vor. Mhm. Wenn Sie einer Patientin bildlich erklären müssten, was bei einer Mastopexie-Bruststraffung genau passiert. Wo fangen Sie da an?
Also zuerst einmal, womit ich immer anfange, ist, ich nenne das die Analyse der Brust, ich lasse die Patientin mir sagen, was sie stört oder was sie verändern will, weil dann kriege ich einmal schon ein Grundbild, was sie will. Das ist die Voraussetzung für die nachfolgende Operationsplanung, weil es ist ein Unterschied, ob eine Frau mit einem C-Körbchen kommt, das hängt und sagt, ich hätte das gerne einfach wieder dort, wo es mal war, oder ob jemand sagt, naja, ich habe jetzt ein A-Körbchen, hatte aber mal klassischerweise in der Stillzeit ein schönes Zeh und das hätte ich gern. Das hat sie vorher wahrscheinlich gar nie gehabt, das hat sie nur in der Stillzeit gehabt, weiß also, wie das ausschaut und möchte dann dorthin, obwohl sie es vorher, also vor dem Stillen, nicht hatte. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, was will die jeweilige Person. Und wenn es jetzt, ich sage unter Anführungszeichen, nur eine Straffung ist, weil das ist eine sehr aufwendige Operation, also ohne Implantat, dann geht es darum zu vermitteln, was ich bei dieser Operation mache. Und ich erkläre das meinen Patientinnen relativ präzise, weil ich möchte, dass sie verstehen, was da gemacht wird, weil es schon ein großer Aufwand ist. Und bei einer reinen Straffung ist das eine Volumensumverteilung, das heißt, ich nehme den unteren Teil der Brust, isoliere mir den chirurgisch und verlagere den nach oben, also Volumen wird umverteilt und dann wird gestrafft über den neuen Körper. Wenn ich eine sogenannte Augmentationsmastopexie mache, das heißt, wenn ein Implantat mit im Spiel ist, dann gibt mir das Implantat ein bisschen die Form und auch die Fülle und das Volumen und dann setze ich zuerst ein Implantat vor oder hinter den Brustmuskel rein und dann wird auch hier wieder der Körper, also die Hülle an den Körper angepasst, ja, das heißt die Straffung durchgeführt.
Die individuelle Brustwarzenposition, was hat die für einen Einfluss auf ihre Entscheidung?
Ich würde sagen, die Brustwarzenposition, das mache ich eh während der Operation, also es wird alles immer aufprobiert. Die Patientinnen werden immer aufgesetzt während der Operation, das wissen auch viele Patienten nicht, ich sage es ihnen aber eh. Das heißt, während der Operation setze ich Patientinnen auf, damit ich weiß, wie schaut das im Stehen aus und dann wird der Warzenhof erst positioniert und normalerweise gehört ein Warzenhof in die Mitte der Brust und das so positionieren wir es auch, wobei man dazu sagen muss, man muss ein bisschen aufpassen beim Operieren. Bei Implantaten gehören die Warzenhöfe auch wirklich dorthin, wo man sie während der Operation sieht. Bei reinen Straffungen muss man die wesentlich tiefer positionieren, weil das Gewebe im Laufe der Zeit geplant ein bisschen nach unten kommt. Das heißt, es während der Operation überkorrigiert und bedingt dadurch muss man den Warzenhof etwas zu tief positionieren. Der kommt dann im Laufe der Zeit an die richtige Position.
Für Sie persönlich, was macht eine ästhetische Brustform aus?
Eine ästhetische Brustform, die hat einen homogenen Übergang oben, das heißt, die hat einen Anstieg, der linear ist und nicht so exponentiell und ist unten bauchig. Das ist für mich eine schöne Brustform. Die Position der Warzenhöfe, die ist sehr, sehr unterschiedlich, aber idealerweise, wie gesagt, in der Mitte der Brust oder etwas leicht nach oben schauend.
Das heißt, die Proportion ist wichtiger als das Volumen?
Die Proportion ist definitiv wichtiger als das Volumen, klar. Also für die meisten.
Es gibt ja momentan den Trend zur natürlichen Brust. Können Sie das in Ihrer Praxis beobachten oder operieren Sie eher straffend mit und setzen danach ein Implantat ein?
Nein, also das mache ich zum Beispiel nie. Also warum nicht? Wenn man jetzt zuerst strafft und dann ein Implantat reinsetzt, dann hat man mitunter das Problem, dass man zu wenig Haut hat, wenn man zu viel weggeschnitten hat vorher. Das heißt, gerade bei solchen Operationen mit Implantatenstraffung kommt zuerst das Implantat rein und dann wird mit dem Implantat, weil ich weiß dann, wie groß die Brust ist, erst dann gestraft. Den Trend zur Natürlichkeit, ja, wobei ich muss dazu sagen, Patientinnen finden mich da irgendwie. Also ich bin jetzt nicht der, der super unnatürliche Brüste macht. Ich kann es auch, ich tue es auch, wenn Patientinnen sich das wünschen, aber es kommen nicht so viele, die ein unnatürliches Ergebnis haben wollen. Vielleicht gibt es auch andere Chirurgen, die dafür eher bekannt sind. Aber ich verwende sehr, sehr
darüber
viel.
Darüber sprechen wir jetzt nicht.
Nein. Wie soll ich sagen? Ich mache es, wenn sich jemand wünscht, aber prinzipiell finde ich die Natürlichkeit besser und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von tröpfchenförmigen Implantaten, weil ich glaube, weil sie auch ausschauen wie eine Brust, dass die mehr Sinn machen für mich und auch die bessere Form geben und auch das bessere Langzeitergebnis produzieren.
Welche Bedeutung haben speziell Brustbasis und Hautqualität?
Hautqualität ist für mich chirurgisch relativ unrelevant, weil die Haut passe ich eh an. Das heißt, der Hautüberschuss, der wird weggenommen. Und das kann ich auch nicht verändern. Das ist ein Punkt. Patientinnen kommen mit einem genetischen Rucksack. Das heißt, die Haut ist so, weil es familiär so übergeben wurde. Die kommen mit einem gewissen Lebensstil, den sie haben, die auch ein bisschen die Hautqualität beeinflusst. Das heißt, Gewebe und Haut kann ich nicht beeinflussen. Also auch nach der Operation nicht. Ich kann schauen, dass es während der Operation bestmöglich adressiert wird, aber das kann ich nicht beeinflussen. Nur bedingt.
Mommy Makeover klingt ja fast wie ein Wellnessprogramm, muss man sagen.
Ja.
In Wirklichkeit steckt dahinter ja ein individueller OP-Plan, wie Sie uns gerade erzählt haben. Haben Sie den Eindruck, dass dieses Schlagwort dazu geführt hat, dass der Zulauf zu Ihnen sich erhöht hat?
Glaube ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe das Wort Mommy Makeover bis jetzt noch nie aus eigener Kraft in den Mund genommen. Ich finde, das ist ein doofes Wort.
Haben wir heute auch eine Premiere. Schön.
Ja, nein, natürlich habe ich schon mal gehört und auch gesagt, aber das klingt so, als ob jede Mutter sowas braucht und als ob Kinder kriegen was schlecht. Ich finde das einfach doof. Und das ist ja nicht überall gleich. Ja. Es gibt Frauen, die legen während der Schwangerschaft zu, da haben schlechtes Gewebe oder haben mehr Neigung, Gewicht zuzunehmen und dann hängt halt die Haut. Aber man muss jetzt nicht bei jeder Frau, die ein Kind bekommt, alles machen. Ich habe in meinem Bekanntenkreis keine einzige Frau, die eine Brust- oder Bauchoperation hinter sich hat, und die sind alle Mütter. Ja, warum ist das so? Also das muss ja nicht sein. Aber natürlich gibt es Frauen, die haben nach einer Schwangerschaft Probleme mit gewissen Körperarealen, und das kann man gut adressieren. Ich mache halt hauptsächlich die Brust oder eigentlich nur die Brust und sehe halt dementsprechend auch hauptsächlich die Brust. Aber ich würde es nie als Mami-Makeover bezeichnen, weil das ist ein doofer Ausdruck.
Immer mehr Stars wie zum Beispiel Kylie Jenner oder Cardi B sprechen ja ganz offen über ihre Brust-OP oder ihre Bruststraffung. Haben Sie den Eindruck, dass das hilft und Patientinnen daher offener sind dem Thema gegenüber?
Definitiv, die zweite kenne ich gar nicht, die Sie erwähnt haben, aber definitiv hilft es, weil es ein bisschen Information gibt. Es löst auch ein bisschen die Angst vor so einem Eingriff, weil man kann ja viel verändern, aber viele Frauen oder viele Menschen haben Angst vor Narkosen, vor einem chirurgischen Eingriff, was ich auch gut nachvollziehen kann, aber das nimmt ein bisschen die Angst. Und da möchte ich vielleicht noch ganz kurz auch etwas sagen, etwas, was ich gar nicht mehr mache, aber was extrem viel bei uns bewirkt hat. Das war dieses Outing von der Angelina Jolie, dass sie BRCA positiv ist, also eine genetische Variante, eine Genvariante hat, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Brustkrebs verursacht und sich die Brüste abnehmen hat lassen und rekonstruieren hat lassen. Solche Sachen sind natürlich für die generell sehr, sehr gut, weil das enttabuisiert wird und Sachen bekannt werden, die sonst nur diejenigen kennen, die betroffen sind. Jede Medaille hat ihre Rückseite. Natürlich gibt es dann auch sinnlose Trends in teilweise skurrile Richtungen, wo dann extrem große Implantate zum Beispiel verwendet werden und dann Patientinnen zu mir kommen und sagen, ja, dieser Star, der hat 400 Milliliter drin, das hätte ich auch gern, und das geht sich gar nicht in der Brust aus, die ich vor mir stehen habe, und dementsprechend, also man muss das immer differenziert betrachten, aber prinzipiell, ich würde es eher als Segen als Fluch bezeichnen.
Haben Sie auch generell den Eindruck, dass Social Media da ein großer Katalysator ist?
Ich denke schon. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe in meinem Leben noch nie Social Media benutzt. Also ich bin auf keiner einzigen Plattform, werde es auch wahrscheinlich nie sein, weil es mich einfach nicht interessiert. Aber ich denke schon, das ist im Moment die Zeit, natürlich der Trend. Seit Jahren beschäftigen sich die Leute damit, holen sich ihre Informationen von dort. Wie gesagt, mit positiven und negativen Auswirkungen. Aber definitiv, ja klar.
Aber umso schöner, dass Sie dafür heute bei uns sind.
Ja, freut mich auch.
Was machen Sie mit Patientinnen, weil Sie das vorher angesprochen haben, die komplett unrealistische Vorstellungen haben? Haben Sie da auch schon mal Patientinnen weggeschickt?
Definitiv, natürlich, ja klar. Das kommt nicht wahnsinnig häufig vor, weil wenn die Erwartungshaltung und das, was sich machen lässt, total unterschiedlich ist. Also ich bin ja knallhart, also das muss ich denen erklären. Und das muss man auch ganz klar sagen, wenn etwas nicht geht, dann geht es halt nicht. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Und das muss man dann erklären und das auch, wie soll ich sagen, gut vermitteln, ohne die Patientin jetzt vor den Kopf zu stoßen. Muss ich erklären, warum es nicht geht. Das ist schon wichtig, aber man muss es ganz glasklar sagen, weil sonst gehen die ja mit einer ganz falschen Erwartung in eine Operation rein. Man weiß vorher selber schon, das kann man gar nicht liefern, das ist Schwachsinn, das mache ich auch nicht. Also, dass ich Patientinnen wirklich abweise, das mache ich selten oder halt nicht behandle, aber abraten durchaus. Und manchmal kommt es dazu, dass man sagt, nein, also ich bin der Falsche.
Kommen wir nun zu einer Frage, die sicherlich viele Frauen interessiert. Was macht man, wenn man sich gerne einer Bruststraffung unterziehen würde, man aber schon weiß, dass der Kinderwunsch noch nicht abgeschlossen ist, also weitere Kinder geplant sind? Sagen Sie dann lieber warten oder?
Kommt auf so viele Faktoren an. Also es kommt auf einen, das ist eine prinzipiell Patientinnen eigene Entscheidung. Das muss jede Frau für sich entscheiden, wann sie das machen will. Und da empfehle ich auch nicht lieber früher oder lieber später, sondern das kommt darauf an, wann ist die Kinderplanung. Wenn es erst in 10 Jahren ist, na gut, dann, wenn ihr der Dame die Brust nicht gefällt und sie rennt jetzt 10 Jahre mit dieser Brust herum und weiß, aber eigentlich könnte man was dagegen machen und ich will es sowieso machen, dann glaube ich, macht Sinn, das früher zu machen. Ja. Wenn man jetzt sagt, die Kinderplanung ist in den nächsten 1-2 Jahren, dann ist es durchaus auch sinnvoll, abzuwarten und das erst nach den Kindern zu machen, weil natürlich Schwangerschaften verändern, wie wir wissen, Brüste mitunter schon sehr. Und dann zweimal zu operieren, kann man auch machen. Kläre ich auch darüber auf, dass das mitunter notwendig sein kann, wenngleich das gar nicht so häufig der Fall ist, aber es kann sein. Das macht dann mitunter keinen Sinn, sondern dann macht man es lieber erst nach der vollendeten dem Kinderwunsch und dafür aber nur einmal.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es kann schon möglich sein, dass man im gegebenen Fall sich dann nach ein paar Jahren nochmals unters Messer legt. Wie wahrscheinlich ist das und mit welchen Faktoren hat das zu tun?
Das kann ich schwer in Zahlen beziffern, wie wahrscheinlich das ist. Das kommt, wie gesagt, wieder mal sehr darauf an, wie verläuft die Schwangerschaft, wie viel legt man zu, wie viel nimmt man ab, wie ist das Gewebe. Aber ich kann sagen aus der Erfahrung, ich operiere jetzt seit 11 Jahren ausschließlich Brüste und dass ich jetzt viele Patientinnen hätte, die zu Korrekturen kommen, nachdem ich sie schon mal operiert habe, das ist definitiv nicht der Fall.
Also das heißt, das Ergebnis ist schon sehr langfristig.
Ich denke schon, zumindest kommen sie nicht zu mir, sagen wir so. Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich selten, dass Patientinnen nach einer Schwangerschaft kommen und sagen, jetzt die Brust hängt, jetzt strafen wir die Nacht. Das ist wirklich eine Ausnahme.
Wenn aber medizinisch und persönlich alles abgeklärt ist und die Wünsche sozusagen schon besprochen wurden, nehmen Sie uns ganz kurz mit in Ihren OP-Alltag. Wie sieht so eine Planung aus?
Im Rahmen der Beratung jetzt oder wirklich die OP selber?
Die OP selber, der konkrete OP-Plan.
Okay, also man erstellt einmal natürlich im Rahmen der Erstberatung einen OP-Plan auf. Also den bespricht man mit der Patientin, schlägt vor, was man macht. Die muss natürlich zustimmen, man muss über alles aufklären, alle Risiken, was alles Schreckliches passieren kann, logischerweise. Und man hat dann einen Plan, die Patientin macht sich einen OP-Termin aus. Dann hat man natürlich noch ein Gespräch vor der Operation, wo man alles nochmal durchbespricht, wo die Patientin dann noch einwilligt in die Operation. Und dann sieht man sich das nächste Mal am OP-Tag selber. Am OP-Tag selber zeichnen wir an, das ist für mich der allerwichtigste Schritt. Im Stehen, das heißt, es werden alle Konturen der Brust angezeichnet, es wird wenn es zum Beispiel eine Straffung ist, auch angezeichnet, wie muss ich straffen, weil diese Linien sind für mich alle extrem wichtig, weil ich beim Operieren mich auf diese Linien verlasse. Die werden auch mit einem Stift eingezeichnet, der noch ein paar Tage nach der Operation hält. Und dann geht's Richtung OP. Die Patientin hat natürlich davor noch ein Gespräch mit einem Anästhesisten, wo auch Blutentnahme durchgeführt wird oder über die Narkose aufgeklärt wird. Und dann am OP-Tag wird dann eine Nadel gesetzt. Nachdem ich angezeichnet habe, geht es dann in den OP-Saal. Und dann wird die Narkose eingeleitet, dann wird in der Regel intubiert. Ich operiere die meisten Sachen in Vollnarkose. Und dann wird es der Regel gewaschen, dann wird noch einmal gecheckt, wird dann so ein OP-Check durchgeführt, wo alles nochmal besprochen wird, hat die Patientin Allergien, muss man auf irgendwas aufpassen, hat die Übelkeit erbrechen nach der Operation oder verträgt sie irgendwas nicht und auch welches Antibiotikum gibt man, wie oft, braucht man eine Blutverdünnung, brauchen wir keine, das wird alles vor der Operation nochmal kurz besprochen mit Anästhesisten auch und dann geht die Operation los und dann macht man eben die Operation am Ende der Operation, so eine Viertelstunde vorher, wobei das sind wir total eingespielt, weil wir mit unseren Anästhesisten teilweise schon über 20 Jahren zusammenarbeiten, sagen wir denen, okay, wir sind jetzt bald fertig. Die kriegen das natürlich auch mit, weil die schauen ja immer wieder runter über den Vorhang. Und dann wird eigentlich, wenn man mit der Hautnaht fertig ist, ich würde sagen nach 1, 2, 3 Minuten spätestens wachen die Patientinnen dann auf, weil die Anästhesistinnen und Anästhesisten natürlich vorher schon die Medikamente reduziert haben. Dann wird der Kompressions-BH angelegt, der eigentlich bei allen Operationen angelegt wird. Und dann wacht die Patientin auf, kommt in den Aufwachraum, verbringt hier noch ungefähr eine Stunde, wo sie auch überwacht wird und dann geht es zurück auf die Station. Sie übernachtet hier bei uns in der Regel und am nächsten Tag in der Früh machen wir dann Verbandswechsel.
Vorab muss die Patientin vor der Operation ein Blutbild liefern oder ein MRT-Bild?
MRT nicht. Es ist so, wir machen im Rahmen der Anästhesiebegutachtung, wo der Anästhesist mit der Patientin spricht, auch eine Blutabnahme immer. Da werden klassische Parameter sozusagen abgerufen, die wir vor der Operation haben müssen, wie Blutbild zum Beispiel, um zu sehen, ob jemand eine Eisenmangelanämie oder sowas hat, ob da alles passt, ob irgendwelche Entzündungswerte erhöht sind. Und in Bezug auf die Vorsorgeuntersuchung, also die Voruntersuchung der Brust, halten wir uns eigentlich daran, was generell in Bezug auf die Brustgesundheit Vorsorge geraten wird. Also in Österreich ist es so, dass die Mammographie ab dem 45. Lebensjahr empfohlen wird. Die kann man natürlich vorziehen. Also ab dem 40. Lebensjahr kann man schon eine Mammographie machen. Ich sage aber immer Folgendes, eine Mammographie ist eine Strahlenbelastung der Brust. Das heißt, wenn es nicht sinnvoll ist, soll man es auch nicht machen. Da ist es oft sinnvoll, einen Ultraschall zu machen. Das ist keine Strahlenbelastung und wenn der sorgfältig durchgeführt wird, dann ist der auch sehr, sehr aussagekräftig.
Wovon hängt ab, welche Schnittführung Sie wählen? Ich kann mir vorstellen, dass Sie mit namenreduzierenden Techniken arbeiten.
Das klingt immer so schön, namenreduzierende Techniken. Ich muss ja, wenn ich entweder ein Implantat in die Brust einbringen will oder eine Brust straffen will, muss ich ja irgendwo schneiden. Ja, natürlich, je länger die Narbe, desto blöder, weil es eine lange Narbe ist, weil ich mehr nähen muss, ich habe also auch mehr Arbeit und macht keinen Sinn, eine Narbe lang zu machen, ist total sinnbefreit, aber sie sind oft notwendig. Und wo kommen die Schnitte hin? Also bei reinen Brustvergrößerungen ist sicherlich der häufigste Schnitt in der Unterbrustfalte, bei Straffungen entweder nur um den Warzenhof oder eben zusätzlich auch senkrecht, also von der Brustwarze, vom Warzenhof richtiger gesagt, nach unten Richtung Unterbrustfalte und halt sehr oft auch dieser ankerförmige oder T-Schnitt, wo man halt um den Warzenhof senkrecht und horizontal schneidet.
Das heißt, nochmal auf den einen Mythos zu sprechen zu kommen, gibt es auch Fälle, wo keine Ankernarbe gesetzt werden muss, wo man einfach ein Implantat sozusagen ins Gewebe hineingibt und das reicht?
Bei einer hängenden Brust würde ich sagen, nur wenn sie ganz, 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 ganz moderat hängt, dann kann das funktionieren und zusätzlich der Warzenhof in einer guten Position ist, sprich, je höher, desto besser.
Welche Innovationen beobachten Sie gerade? Also international habe ich erfahren, bei meiner Recherche wird diese Internal Bra Technik gerade total gehypt. Arbeiten Sie auch mit dieser?
Ja, wobei das ist ja nichts Neues. Das ist etwas, womit wir schon seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten arbeiten. Das wurde jetzt nur dem Ganzen, dem Kind einen Namen gegeben. Das sind also Techniken, wo man versucht, das Ergebnis so stabil wie möglich zu machen. Es geht jetzt um die hängende Brust und das sind im Wesentlichen Nahtechniken, wo man sozusagen das Gewebe so stabil zusammennäht und durch verschiedene Techniken so stabil macht, dass das möglichst lang dort bleibt, wo wir es hin positionieren und nicht mehr hängt. Man kann mitunter auch, das ist jetzt ein bisschen en vogue, aber auch nicht sehr, Netze verwenden, also künstliche oder teils auflösende Netze verwenden, um etwas zu stabilisieren, was ich kaum mache oder eigentlich gar nicht mache, weil die Sinnhaftigkeit dieser Netze für mich nicht gegeben sind, weil ich es anders machen kann und das trotzdem stabil hinbekomme, beziehungsweise auch durch die Implantatwahl das garantieren kann. Aber das ist natürlich etwas, was wir immer machen.
Nun kommen wir zu einem Teil, ich kann mir vorstellen, das hören die Patientinnen nicht so gern, die Risiken, aber jeder operative Eingriff birgt natürlich welche. Was würden Sie sagen, sind Risiken, mit denen sich Patientinnen hundertprozentig vor jedem Eingriff auseinandersetzen müssen?
Also wir müssen ein bisschen auseinanderhalten, was ist häufig, was ist selten. Aufklären müssen wir über alles. Also das, was auch immer passieren kann, müssen wir aufklären, das tun wir auch. Es gibt ja auch vorgefertigte Bögen, die wir auch zu Hilfe nehmen für diese Aufklärung. Da steht auch alles drinnen. Wenn Sie mich jetzt fragen, was wirklich relevant ist für Operationen, sind das im Prinzip 3-4 Sachen. Also das Wichtigste auf jeden Fall die Nachblutung. Das ist mit Abstand die häufigste Komplikation, wenn sie auftritt. Ich mag Blut nicht. Das heißt, das ist bei mir relativ selten. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, 13 Nachblutungen gehabt, weil ich halt sehr, sehr blutarm operiere, weil ich keine Lust habe auf Nachblutungen. Die zweite ist sicher die Infektion. Die ist, wenn sie auftritt, meistens schicksalshaft. Also das kann man nicht, man kann nicht infektionsfrei operieren, das funktioniert nicht. Also irgendwann kommt eine Infektion, die man sehr oft mit Antibiotika allein beherrschen kann, manchmal aber nochmal operieren muss. Die Vernarbung, also die Narbenbildung, die ist individuell sehr, sehr verschieden. Meistens werden die Narben recht unauffällig. Wir verwenden Nahtechniken, die das gewährleisten, dass das möglichst unauffällig wird, aber man kann es nicht garantieren. Also das sind sicher die drei Sachen, die am häufigsten sind. Wenn wir jetzt über Implantate reden, da gibt es natürlich noch extra Komplikationen, die implantatspezifisch sind, dann ist das vor allem die Kapselfibrose, das Verrutschen von Implantaten. Da kann man aber auch was tun, das mache ich. Ich verwende Implantate, die diese Komplikationen auf ein Minimum, also unter 1% bewegen.
Wie sieht's mit der Sensibilität aus? Gibt's da Störungen nach Eingriffen und Straffungen speziell?
Kann sein. Es ist interessanterweise so, dass es gar nicht so häufig mit der Straffung zu tun hat, sondern zum Beispiel bei Implantaten geht die Sensibilität sehr viel häufiger einfach durchs Implantat und die Schaffung dieser Implantathöhle sozusagen drauf. Aber die Straffungen selber machen meistens keine Sensibilitätsstörungen, zumindest wenn man auf die Sensibilität der Brustwarze oder des Warzenhofs und der Brustwarze ein bisschen aufpasst. Was ich in den letzten Jahren erlebt habe, auch weil ich hin und wieder nachfrage, ist, dass vielen Patientinnen das eigentlich gar nicht so wichtig ist, lustigerweise. Ja. Mag damit zu tun haben, vor allem bei denen, die Kinder haben, dass durch das Stillen, also wenn sie gestillt haben, die Brustwarzen ohnehin schon weniger sensibel sind, dass das Gefühl verloren ist. Und manche sagen, wenn es weg ist...
Sie haben ja schon alles erlebt sozusagen.
Nein, manche sagen, wenn es weg ist, freue ich mich. Ja, also das ist ganz spannend, wo man sich eigentlich denken würde, dass das sehr, sehr wichtig ist, ist es nicht so. Ganz anders ist bei den Brustvergrößerungen, bei Frauen, die noch keine Kinder haben, da ist das schon mehr oder wichtiger als bei den Straffungen.
Können Sie aus Erfahrung sagen, wie lange es dauert, bis die Brust nach einer Straffung sich wieder komplett normal, natürlich anfühlt?
Ja, ich sage, ab Woche 7 schaut es normal aus und fühlt sich auch meistens schon viel früher, aber ab Woche 7 definitiv. Ja, also 6 Wochen nach der Operation ist alles gut verheilt, ist alles stabil verheilt. Da gebe ich auch das Go für alles, was, also die Patientinnen dürfen ab Woche 7 alles wieder machen, ohne Einschränkung, was sie früher gemacht haben oder noch in der Zukunft machen wollen. Ab Woche 7.
Was sind die häufigsten Ursachen für Unzufriedenheit nach dem Eingriff?
Gute Frage. Also wenn wir jetzt von Implantaten reden, die Größe, wobei das ist auch gut untersucht, wenn das von der Größe nicht passt, ist es in der Regel, wenn zu klein, nicht zu groß. Das ist wichtig, ja. Und ansonsten natürlich, dass es wieder hängt, wenn es so ist, was oft mit dem Gewebe auch zu tun hat. Das heißt, wenn das Gewebe von Haus aus nicht wahnsinnig gut ist, natürlich kommt das wieder runter, natürlich erklärt man das auch. Aber wenn es dann so ist, ist es wieder was anderes. Also das eigentlich am häufigsten. Und manchmal auch die Narben, muss man auch sagen. Ja.
Für viele Patientinnen ist ja das Thema Schmerz absolut essentiell. Wie sieht es schmerztechnisch 48 Stunden nach der Operation aus?
Also meistens gut. Ich kann es so sagen, andersrum. Patientinnen kriegen bei uns immer alle unsere Nummern. Also von allen Chirurgen, die hier arbeiten, kriegen die alle Nummern mit. Natürlich mit dem Hinweis, immer zuerst den Chirurgen oder die Chirurgin anzurufen. Und dass ich Nachrichten bekomme, dass irgendwie Schmerzen... Das nicht einmal im Jahr, würde ich sagen. Ja. Also ich würde sagen, einmal alle 3 Jahre. Natürlich ist Schmerzempfinden sehr subjektiv. Ich würde sagen... 90-95% der Patientinnen haben Schmerzen, die sind muskelkaterartig, vergehen in den ersten 4 bis 6 Tagen. Vielleicht 5%, 7% haben null, gar nichts. Die sagen, ich habe nichts gebraucht, ich habe gar nichts gespürt. Und dann gibt es so 1-2%, die haben einfach stärkere Schmerzen. Und das sehen wir aber meistens schon im Rahmen der Übernachtung. Wir haben den Vorteil, dass wir bei uns 11 Betten haben, also 6 Zimmer. Das heißt, Patientinnen übernachten auch bei uns. Und da sieht man natürlich in der Nacht schon, ob die Schmerzen stärker oder schwächer sind. Und wenn die Nachtdienstschwester dann sagt, pass auf, die hat in der Nacht schon sehr viel gebraucht, dann kann man durchaus einmal die Schmerzmittel, die die Patientinnen von uns immer mitbekommen, auch steigern beziehungsweise was Stärkeres, Potenteres mitgeben. Das tun wir dann auch, aber das ist wirklich selten.
Würden Sie sagen, dass die Schmerzen schlimmer sind, wenn man eine reine Straffung durchführt oder wenn ein Implantat im Spiel ist? Oder ist es
Implantat.
Egal?
Nein, definitiv Implantat. Also man glaubt natürlich immer, und das ist irgendwie logisch, dass mehr Schnitte oder mehr Wundfläche mehr Schmerzen bedeuten. Das ist überhaupt nicht so. Implantate machen definitiv mehr Schmerzen. Warum? Weil die meisten Implantate ja hinter dem Muskel kommen. Also nicht immer. Ich positioniere Implantate schon auch vor dem Muskel. Aber die meisten kommen hinter dem Muskel, weil die Patientinnen meistens sehr wenig Eigengewebe haben. Und damit muss man das Implantat kaschieren. Deswegen geht man unter den Muskel. Das ist der eigentliche Grund. Und worum der Muskel geht. Und der Muskel, der ist ja mit einer Vorspannung im Körper montiert. Jetzt, wenn ich den ablöse und darunter was reinstopfe, dann wird der natürlich zusätzlich gedehnt und das macht einfach einen Dehnungsschmerz oder einen Dehnungsreiz. Und das tut einfach weh.
Ab wann können dann die Patientinnen das tolle Ergebnis ausführen, sozusagen? Ab wann ist man wieder gesellschaftsfähig?
Naja, der Kompressions-BH, der muss bei Vergrößerungen von meiner Seite aus 3 Wochen getragen werden, bei allen Straffungsoperationen 6 Wochen. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man ohne BH oder mit einem netten BH, der nicht der Kompressions-BH ist, ausgeht, dann halt eben 3 oder 6 Wochen. Aber ansonsten, also wenn man jetzt im Winter zum Beispiel was anhat, das die Brust bedeckt, kann man durchaus nach 2-3 Tagen schon wohin gehen. Das ist kein Problem.
Das ist toll. Welche Fehler passieren am häufigsten im Heilungsprozess?
Gar keine. Aus dem einfachen Grund, weil ich dafür sorge, dass das nicht passiert. Also Patienten kriegen schon bei der Erstberatung einen Folder, da steht genau drin, was sie wann tun dürfen. Das ist urwichtig. Also man darf bei mir zum Beispiel oder bei uns schon nach am ersten Tag nach der Operation duschen, halt nicht länger als 3-4 Minuten, Haare waschen extra, aber das kriegen die alles von uns mit, wann sie was wieder machen dürfen, arbeiten, Sport, Ausdauersport nach 4 Wochen, Kraftsport nach 6 Wochen. Da gibt es eine genaue Tabelle auf einer Seite, wo das alles aufgelistet ist und ich gehe das mit dem Patientinnen auch im Rahmen der Erstberatung durch. Das heißt, die wissen das alles vorher schon. Dann kriegen sie am Tag der Operation, nachdem sie operiert worden sind, einen Zettel auch. Da ist auch ein QR-Code drauf, wo ich ein Video gemacht habe, wo ich noch einmal alles sage, was wichtig ist. Das heißt, das Video können Sie sich zu Hause natürlich 100 Mal anschauen, weil es eben ein QR-Code ist, wo alles drauf ist noch einmal, weil ich einfach sicher gehen möchte, dass die das machen, nicht, dass ich sage, sondern dass sie nichts machen, was ich nicht empfehle.
Nun kommen wir zur meistgestellten Patientinnenfrage, das betrifft das Thema Narben. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Aber was kann man aus Ihrer Sicht machen, dass die Narben so gut wie möglich zeitnah verschwinden oder verblassen?
Machen wir eh alles dazu. Also erstens einmal direkt am Ende der Operation kleben wir Pflasterstreifen auf, die extrem gut halten und sich extrem gut auswirken auf die Narbenbildung. Die bleiben mal 2 Wochen oben. Nach 2 Wochen ist der erste Verbandswechsel, dann nehmen wir die runter, desinfizieren alles, die Nähte kommen raus, wobei ich das ganz wichtig, sage ich immer dazu, es sind auflösbare Nähte. Das heißt, die Naht selber nehme ich nicht raus, sondern nur die Knöpfe, also die, wo die Fadenenden sozusagen verknüpft werden, die werden abgeschnitten. Und dann kommen die gleichen Pflaster, also neue natürlich, aber der gleichen Art, wieder drauf für wieder 2 Wochen, damit es wieder in Ruhe weiterheilen kann. Und erst ab Woche 5 sozusagen beginnt dann die Behandlung mit Narbensalbe. Da kriegen Patientinnen natürlich Empfehlungen, welche wir da am besten finden. Und wenn man alles ganz super richtig machen will, da verwendet man Silikonpflaster. Die sind aber nicht ganz günstig, sind auch nicht unbedingt notwendig. Aber es gibt natürlich Patientinnen, die sagen, es muss unbedingt das allerbeste Ergebnis sein. Dann würde ich diese Silikonpflaster empfehlen. Und das macht man dann ungefähr für 2 bis 3 Monate. Und ab dann ist die Narbe eigentlich sich selber überlassen. Was man natürlich noch dazu machen kann, vor allem bei Straffungsoperationen, also wenn mehr Narben da sind, dass man die Narben massiert. Da kriegen die Patientinnen von uns eh im Rahmen der 2. Kontrolle nach 6 Wochen eine genaue Instruktion, wie das funktioniert.
Empfehlen Sie manchmal auch begleitend Lasertherapien in weiterer Folge?
Die Lasertherapie ist ein bisschen überschätzt, meiner Meinung nach. Wo Laser wirklich was nachgewiesenerweise bringt, ist, wenn Narben langfristig rot sind. Das heißt, wenn der Blutgefäße einsprossen, da kann man mit Laser sehr gut arbeiten. Ansonsten, prinzipiell kann man was verbessern, aber dass das jetzt eine ganz, ganz große Diskrepanz vorher-nachher ist, das ist in der Regel nicht der Fall. Die genannten Maßnahmen reichen in der Regel völlig aus, um eine schöne Narbenbildung zu erreichen.
Abschließend würde ich noch wahnsinnig gerne auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Oh no. Unsere Rubrik Last Insights. Gibt es nach all den Jahren und der vielen Erfahrung noch Momente der Anspannung bei Ihnen vor einer Operation?
Eigentlich nicht, nein. Nein, Respekt natürlich, aber Anspannung nein. Warum nicht? Erstens, ich mache nichts anderes. Das wäre traurig. Und man ist ja vorbereitet. Also auch wenn ich jetzt schwierige OPs vor mir habe, das sind meistens die, wo irgendwas davor schon operiert wurde, was nicht ganz ideal gelaufen ist, wo man sozusagen etwas, ich sag mal, reparieren muss oder etwas besser machen muss. Das kann technisch oft sehr herausfordernd sein und man weiß nicht, was einen in der Brust erwartet. Das kann man nicht vorab sehen. Man kann natürlich äußerlich schon einmal erahnen, was sozusagen, worauf man stoßen wird, aber man weiß es nie und die Erfahrung zeigt, dass es dann oft Situationen gibt, gerade diese Woche habe ich letzte Woche eine Patientin operiert, die mir fix gesagt hat, dass es Implantat ist und der Muskel hat auch so ausgesehen, es war vor dem Muskel. Ja. Was dann im Endeffekt, adaptiert man sich dann und muss den Plan ein bisschen verändern. Je länger man sowas macht, desto eher hat man natürlich mehr Pfeile im Köcher. Aber prinzipiell, dass ich jetzt nervös oder aufgeregt bin, nein, bin ich nicht. Weil es halt, wie soll ich sagen, ist nicht Routine, aber ich bin auf fast alles eigentlich vorbereitet, weil ich fast alles schon erlebt habe und Aufregung hat da keinen Platz und die Operation ist ja gut geplant. Also ich habe mir vorher überlegt, was ich machen will und ich habe immer einen Plan B oder auch einen Plan C, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also es gibt verschiedene, und man muss auch dazu sagen, es gibt immer noch, das ist zwar die blödeste Variante, aber die gibt es immer noch, die Variante D, dass man irgendwann einmal noch was korrigieren muss und nochmal operieren muss. Das gibt es natürlich und das ist etwas, was man immer im Hinterkopf hat und das gibt einem natürlich auch noch Sicherheit.
Ich kann mir vorstellen, jetzt wo Sie so erzählen, dass Sie ja viele Stunden im OP verbringen, hören Sie da, wie man das in den Filmen auch so sieht, Musik zur
Immer,
Entspannung?
ja. Also es hat sich viel, ich habe es früher viel gemacht, habe da wieder aufgehört und jetzt eigentlich bei jeder OP. Ja. Also ich hab meine eigenen Playlists, die ich spiele natürlich. Das muss immer mit den Anästhesisten, mit den Schwestern, mit den Bioassistenten, mit der Assistenz abgesprochen sein. Also wenn irgendjemand sagt, ich habe Schädelweh oder die Musik halte ich nicht aus, damit gewechselt, aber
Kein Heavy Metal sozusagen.
kein Heavy Metal, nein, mag ich auch prinzipiell nicht so. Aber halt eigentlich gut verträgliche Musik, also Beschwerden höre ich selten welche und manchmal machen wir es auch einfach so, dass die anderen das aussuchen, sehr oft, dass die anderen das aussuchen und inzwischen gibt es ja sehr gute Musikprogramme, wo man ein Lied eingibt und dann werden Lieder der gleichen Art wiedergegeben und dann sucht sich einer ein Lied aus und dann wird halt einfach gespielt. Manchmal auch einfach nur Radio. Also das gibt es auch, dass wir den ganzen Tag nur Radio hören, ist auch okay. Aber Musik, ja, ich mag das gerne als Hintergrund. Ja.
Gab es in Ihrer Laufbahn einen Moment, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Viele, sehr viele, besonders die ganz schwierigen Operationen, besonders die, die ganz schwierig waren und gut gelaufen sind. Aber ja, immer wieder mal, ja.
Wenn Sie einen Rat an zukünftige Chirurginnen und Chirurgen weitergeben könnten, welcher wäre das?
Also jetzt junge Chirurginnen und Chirurgen, viel Erfahrung sammeln, viel idealerweise aus den Fehlern anderer lernen, nicht aus den eigenen. Gerade am Anfang, wo man die Welt niederreißen will, lieber ein bisschen weniger niederreißen und dafür, wie soll ich sagen, eher konservativer sein, nicht alles erreichen wollen und vor allem auch nicht alles gleich operieren. Es ist oft so, dass sehr schwierige Fälle kommen oder sehr schwierige, also Patientinnen mit schwierigen, herausfordernden Operationen, wo man einfach noch nicht die Erfahrung hat. Und da würde ich lieber einmal eher Nein sagen als einmal Ja. Aber natürlich, man lernt auch mit der Herausforderung logischerweise. Also da ein gewisses Mittelmaß zu finden und sich im richtigen Fall Hilfe holen, das macht Sinn.
Kommen wir zur Rubrik Quickfire. Ich würde Sie bitten, nur mit Ja und Nein zu antworten. Ist in der ästhetischen Medizin jeder Wunsch legitim?
Nein.
Verändert Ihre Arbeit Ihren Blick auf Schönheit?
Nein.
Hat Social Media einen spürbaren Einfluss auf ästhetische Entscheidungen?
Ja.
Wird Natürlichkeit in der Ästhetik wieder verstärker an Bedeutung gewinnen?
Definitiv ja.
Steigt der gesellschaftliche Druck auf ein perfektes Aussehen weiter?
Ja.
Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie auf Urlaub sind, am Strand und Sie Frauen beobachten? Denken Sie sich dann insgeheim, da könnte man vielleicht was optimieren?
Nein, schaue ich nie hin.
Ist weniger in der Ästhetik oft mehr?
Definitiv, ja.
Rückblickend gesehen, würden Sie heute irgendetwas anders machen?
In Bezug auf meine Karriere? Ich glaube nicht. Nein, ich wüsste nicht was. Es ist alles extrem gut gelaufen.
Das ist ein schöner
Ja.
Abschluss. Ich würde sagen, damit schließen wir das heutige Thema. Herr Dr. Dobrowitz, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe
Vielen
das
Dank.
Gespräch sehr genossen
Ich
und ich
auch.
freue mich und hoffe auf bald.
Ja. Mit Sicherheit. Danke vielmals.
Das war Aesthetic Insights. Gespräche, die unter die Haut gehen. Danke, dass Sie heute dabei waren. Haben Sie Fragen oder Themenwünsche? Schreiben Sie uns gerne. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Ich bin Viktoria Einetter. Bis zum nächsten Mal. Schönheit ist dann am stärksten, wenn sie natürlich bleibt.